Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Heute haben wir für viele von euch etwas ganz Spannendes im Angebot. Egal, ob ihr euch für Rechtsfragen interessiert, für Sport, Gesellschaft oder Politik. Wir vereinen all diese Thematiken zu einer einzigen. Zum Fall Claudia Pechstein.
Also ich kann Ihnen allen hier im Saal 100% versichern, ich habe niemals gedopt und niemals irgendwelche verbotenen Methoden angewandt.
Das Oberlandesgericht München hat die Klage von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein gegen den Eislauf-Weltverband ISU angenommen.
Wie beweise ich meine Unschuld als Sportler?
Pechstein war ohne positive Dopingprobe aufgrund kurzfristig erhöhter Blutwerte verurteilt worden.
Wir glauben, dass sie gedopt hat. Wir sind nicht in der Kirche, sondern wir sind vor dem Kass.
Die Sportlerin führte diese Werte auf eine von ihrem Vater vererbte Anomalie zurück.
Die sogenannten jungen Blutkörperchen, Retikulozyten genannt, schwankten. Ein Hämatologe, der einen sehr guten Ruf genießt, fand nämlich heraus, diese schwankenden Blutwerte haben eine genetische Ursache.
Für mich ist natürlich das Leben komplett zerstört, mir ist alles genommen worden, finanziell komplett alles verloren.
Und siehe da, der Vater hatte genau dieselben Blutwerte.
Und jetzt müssen wir alle gleich zu Beginn einmal tief durchatmen. Denn ganz klar, Juristerei ist immer komplex und kompliziert. Hier aber kann man kaum noch den Überblick behalten, denn vieles von dem, was da passiert ist und auch noch passieren wird, ist juristisches Neuland. Wie kriegen wir da jetzt einigermaßen Überblick rein? Also, hier die wichtigsten Fakten. Claudia Pechstein ist Eisschnellläuferin und gleichzeitig die erfolgreichste deutsche Wintersportlerin, Männer eingeschlossen, seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Allein 5 Goldmedaillen hat sie bei Olympischen Spielen geholt. Und dann das. 2009 wurde ihr nach den üblichen Dopingtests mitgeteilt, sie habe verbotene Substanzen genommen. Und ab da geht eine Rechtsgeschichte los, von der nicht gerade wenige sagen, sie sei skandalös. Für Leistungssportler gibt es eine sogenannte Schiedsgerichtsbarkeit. Die befindet sich außerhalb des staatlichen Rechtssystems. Der Internationale Sportgerichtshof, der CAS, bestätigte die 2-jährige Sperre, die wegen des vermeintlichen Dopings von der Internationalen Eislaufunion, der ISU, gegen Pechstein verhängt worden war. Inzwischen jedoch haben Mediziner festgestellt, dass sie an einer vererbten Blutanomalie leidet, also wohl nicht gedopt hat. Aktueller Stand: Nächstes Jahr wird der Bundesgerichtshof ihre Schadenersatzklage in Höhe von mehreren Millionen Euro verhandeln, doch der Sportgerichtshof der CAS wehrt sich dagegen. Dietrich Karl Meurer fasst ganz kurz zusammen.
Claudia Pechstein habe ein gerechtes und faires Verfahren gehabt, sowohl vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS als auch vor dem Schweizerischen Bundesgericht. Der CAS betrachtet daher den Rechtsstreit als beendet. Ein Gang vor nationale Gerichte würde zudem die Grundprinzipien der internationalen Gerichtsbarkeit gefährden. Erst im Januar hatte die 5-malige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin vor dem Oberlandesgericht München einen Sieg errungen. Das Gericht hatte eine Schadensersatzklage gegen die Internationale Eislaufunion zugelassen. Der Eislauf-Weltverband hatte bereits angekündigt, beim Bundesgerichtshof in Revision gehen zu wollen. Pechstein geht gegen die 2-jährige Sperre vor, die gegen sie wegen zu hoher Blutwerte verhängt wurde. Sie hat Doping stets bestritten und will beweisen, dass ihre hohen Blutwerte auf eine von ihrem Vater vererbte Anomalie zurückzuführen sind.
Im Hörsaal könnt ihr ab jetzt die freilich ganz subjektive Schilderung von Claudia Pechstein hören. Sie erzählt uns, wie sie die schwarzen Tage erlebt hat, als sie von den Vorwürfen erfuhr, gedopt zu haben. Und sie erzählt, wie sie den Kampf dagegen aufgenommen hat, der nach mehr als 6 Jahren noch nicht beendet ist. Vorher lassen wir, ebenso subjektiv, Thomas Summerer zu Wort kommen. Er ist der Rechtsanwalt von Pechstein. Die beiden haben am 16.12.2015 an der Universität Köln eine Vorlesung im Sportrecht gehalten. Ziel war es, so der Veranstalter, den Studierenden die juristische Vorgehensweise nahezubringen, die in diesem zunächst ausweglosen Fall bereits vor 2 zivilen Gerichten die Wende pro Pechstein brachte. Auch wenn unter dem Strich noch immer nichts entschieden ist. Also angeschnallt und aufgepasst. D-Radio Wissen. Es ist kompliziert. Zunächst Thomas Sommerer, dann Claudia Pechstein.
Sehr geehrte Professoren, liebe Claudia Pechstein, liebe Studentinnen und Studenten, ich hoffe, dass es spannend wird heute. Ich fange deswegen mit einer Sportart an und ich hoffe, liebe Frau Pechstein, Sie verzeihen mir das, die noch etwas beliebter ist als der Eisschnelllauf, jedenfalls in Köln. Das ist der Fußball. Ich spreche jetzt nicht über den ersten FC, es wäre dann doch zu regional, sondern ich beginne mal mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Stellen Sie sich vor, wir haben eine Fußball-WM. Und im Endspiel, natürlich, stehen Deutschland und Italien. Der Schiedsrichter ist Italiener. Die Linienrichter sind Italiener. Der Sachverständige, der den Dopingtest von Bastian Schweinsteiger untersucht, ist auch Italiener. Das ist genau die Konstellation, die Claudia Pechstein widerfahren ist. Der Chef des Schiedsgerichts war Italiener. Der Oberchef, der die Schiedsrichter ausgesucht hat, war damals auch Italiener. Und der Sachverständige, der die Blutwerte beurteilt hat, war auch Italiener. Und last but not least, der Präsident der International Skating Union, also des Sportverbandes, der die Sperre verhängt hat, ist auch Italiener. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Wir kommen zum Fall Claudia Pechstein. Wer sind die Beteiligten? Wir haben zahlreiche Beteiligte. Wir haben natürlich die fünffache Olympiasiegerin. Wir haben auf der beklagten Seite die Deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft, die ESG in München. Wir haben die International Skating Union, ISU, in Lausanne. Die Disciplinary Commission der ISU, ebenfalls in Lausanne. Den Court of Arbitration for Sport, genannt CAS, auch in Lausanne. Das Schweizer Bundesgericht, ebenfalls in Lausanne. Den Disziplinarausschuss der Bundespolizei in Berlin, da Claudia Pechstein Bundespolizistin ist. Und wir haben das Landgericht München I und das Oberlandesgericht München und demnächst den BGH. Wir haben also eine Menge Player. Zum Sachverhalt. Die Sportverbände genießen auf der ganzen Welt eine Monopolstellung. Warum ist das so? Weil es das Ein-Platz-Prinzip gibt. Das heißt, es gibt immer nur einen internationalen Sportverband für eine Sportart. Eine Athletin kann also nicht sagen, mir gefällt es nicht so gut bei der ISU, ich gehe jetzt zum nächsten Verband. Nein, sie ist angewiesen darauf, dass sie genau bei diesem Verband starten darf. Der Locus Delicti war die Mehrkampf-Weltmeisterschaft in Hamar, Norwegen, am 7. Februar 2009. Da gab es eine Teilnahmevoraussetzung, nämlich die Unterzeichnung der Wettkampfmeldung, auf Englisch Entry Form. Und die wiederum war mit einer Schiedsklausel versetzt. Diese Schiedsklausel schauen wir uns gleich mal näher an. Jedenfalls, so viel halten wir schon mal fest, müssen die Sportler diese Schiedsklausel unterzeichnen, weil sie sonst nicht starten dürfen. Die Unterzeichnung geschieht also unfreiwillig. Wir Juristen sprechen vom sogenannten Schiedszwang. Was steht nun in dieser Schiedsklausel? In dieser Schiedsklausel steht, I, the undersigned, accept the ISU Constitution, which establishes an ISU Disciplinary Commission and recognizes the Court of Arbitration for Sport, CAS, in Lausanne, Switzerland, as the arbitration tribunal authorized to issue final and binding awards involving the ISU, its members, and all participants in ISU activities, excluding all recourse to ordinary courts. Das ist jetzt, würde ich sagen, der wichtigste Satzteil, excluding all recourse to ordinary courts, also Ausschluss der staatlichen Gerichtsbarkeit. And I am familiar with the ISU anti-doping rules
and also with a list of prohibited substances and methods, and I declare that I will fully comply with such rules. Also diese Klausel, die wird jedem Athleten einfach vorgelegt und er muss sie unterzeichnen. Wenn er sich weigert, wird er zum Wettkampf nicht zugelassen. Das Ganze wird flankiert durch eine Satzungsbestimmung der ISU zur CAS-Zuständigkeit. Dort heißt es, alle Mitglieder, deren Mitglieder und alle anderen Personen, die für sich in Anspruch nehmen, aktuell oder zukünftig Teilnehmer in ISU-Wettbewerben zu sein, und die ISU selbst unterwerfen sich bindender Schiedsgerichtsbarkeit nach den Regeln des CAS als der ausschließlichen Rechtsentscheidungsinstanz zur Entscheidung über alle Ansprüche, einschließlich Schadensersatz. Sides Materie waren die Anti-Doping-Regeln der ISU ab dem 01.01.2009. Erstmalig wurde dort der sogenannte indirekte Beweis zugelassen zum Nachweis von Doping. Was ist ein indirekter Beweis? Den direkten Beweis, den kennen Sie alle. Ein direkter Beweis ist, wenn Ihnen Blut abgezapft wird und da findet sich ein Aufputschmittel oder ein Dopingmittel, ein Anabolikum oder was auch immer. Ja, das ist chemisch analysierbar und dann spricht man von einem direkten Nachweis. In unserem Fall war es aber erstmals ein sogenannter indirekter Nachweis, der so aussah, dass Claudia Pechstein zu hohe Blutschwankungen hatte, die sogenannten jungen Blutkörperchen, Retikulozyten genannt, schwankten immer wieder. Also kein Dopingbefund, so wie wir ihn kennen, sondern eine indirekte Beweisführung aufgrund schwankender Blutwerte, eben ohne eine verbotene Substanz nachgewiesen zu haben. In der Blutprobe am 6. Februar 2009, unmittelbar vor der WM, fand man also keine verbotene Substanz, aber diese erhöhten Retikulozyten. Es kam dann zu einer Anklage der Athletin durch die ISU bei der Disciplinary Commission. Diese verhängte eine Sperre von 2 Jahren wegen unerlaubten Blutdopings. Die deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft schließt die Athletin daraufhin von allen Trainingsmaßnahmen aus und aberkennt deren Status als Mitglied des Top-Team-Kaders für die Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver. Sie durfte also dort nicht starten. Völlig deprimiert hat sie dann Berufung zum CAS eingelegt und alle haben gesagt, das ist jetzt das Jahrhundertverfahren. Denn, so der IOC-Präsident Jacques Rogge, dieser Fall sei der Lackmustest für die Dopingbekämpfung. Der Druck wurde immer stärker. Nach einer langen Verhandlungen bestätigte der CAS die Sperre mit Schiedsspruch vom 25.11.2009. Interessant und sehr fragwürdig ist das Beweismaß, das der CAS angewandt hat, um die Dopingsperre zu rechtfertigen. Dem CAS genügt nämlich eine sogenannte Comfortable Satisfaction. Was heißt das? Das Schiedsgericht überlegt sich ja zunächst mal, reicht denn das? Diese schwankenden Blutwerte, reicht das wirklich aus für eine Dopingverurteilung? Und wenn ja, wie hoch muss das Beweismaß sein? Und da gibt es unterschiedliche Beweismaßstäbe. Einmal die sogenannte Comfortable Satisfaction, da würden wir sagen, das ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, da reichen schon 51% aus. Und auf der anderen Seite die völlige Überzeugung, dass ein Dopingverstoß vorliegt, nämlich, wie die Engländer sagen, beyond reasonable doubt, also jenseits allen Zweifels. Der CAS begnügt sich mit der sogenannten Comfortable Satisfaction. Allerdings gab es dann ab 01.12.2009, also nur eine Woche nach der Verkündung des CAS-Schiedsspruchs, strengere Richtlinien der WADA, der World Anti-Doping Agency, die jetzt plötzlich sagte, ab jetzt, ab dem 01.12.2009 bedarf es mindestens 10 Blutwerte zu einem indirekten Nachweis. Vorher, in unserem Fall, genügte nur ein einziger Blutwert. Also Pech gehabt. Das ließ Claudia Pechstein sich nicht gefallen. Sie erhob Beschwerde zum Schweizer Bundesgericht. Beschwerde blieb erfolglos. Sie erhob Revision zum Schweizer Bundesgericht. Auch diese blieb erfolglos. Trotz einer neuen medizinischen Diagnose, ein Hämatologe, der einen sehr guten Ruf genießt, fand nämlich heraus, diese schwankenden Blutwerte haben eine genetische Ursache. Genetisch, das hat dieser Hämatologe deshalb herausgefunden, weil er nicht nur Claudia Pechstein untersucht hat, sondern auch ihren Vater. Und siehe da, der Vater hatte genau dieselben Blutwerte. Und von ihrem Vater wird wohl keiner angenommen haben, dass er gedopt hat. Was macht man dann noch? Dann ist eigentlich alles zu Ende. Ein Wiederaufnahmeverfahren, wie wir es nach der ZPO kennen, bei neuer Beweislage, oder wie wir es auch in der Strafprozessordnung kennen, ebenfalls bei neuer Beweislage, zugunsten des Angeklagten oder zugunsten des Verurteilten, sieht der Kass nicht vor. Also Pech gehabt. Geht es jetzt noch weiter? Ja. Die meisten haben Nein gesagt, ich habe Ja gesagt und komme auf den Mut zu sprechen. Mut. Es bedarf einer großen Portion Mutes, um tatsächlich dann weiterzumachen. Und nicht stehen zu bleiben und sagen, Pech gehabt. Claudia Pechstein hat ein furioses Comeback hingelegt. Nach Ablauf ihrer Sperre 2011 ist wieder zurückgekehrt in die Spitzenränge, in denen sie vorher zu Hause war. Und hat sie gedacht, jetzt schlagen wir der ISU ein Schnippchen. Wir zeigen uns nämlich selbst an. Eine Selbstanzeige, und zwar nicht nur eine, sondern mehrere, wegen unveränderter Blutwerte bei der ISU, der NADA und der WADA. Denn die Blutwerte hatten sich nicht verändert, die waren genauso, wie sie vorher waren. Und sie wurde zugelassen. Alle drei Organisationen haben sich weggeduckt, keine Reaktion bis heute. Nach ausführlicher Analyse der Rechtslage haben wir dann uns entschieden, den Fall neu aufzurollen vor den staatlichen ordentlichen Gerichten in Deutschland und haben Klage erhoben gegen die Deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft und die International Skating Union auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Sperre, auf Schadensersatz und Schmerzensgeld in Höhe von rund 4 Millionen Euro vor der Kartellkammer des Landgerichts München I. Jetzt wird es ein bisschen juristisch. Welche Anspruchsgrundlagen kommen überhaupt in Frage? Das ist primär § 19, 33 GWB, Kartellrecht. § 8, 23, 2 BGB in Verbindung mit GWB als Schutzgesetz. Dann der Gewerbebetrieb nach 8, 23 BGB. Die Verletzung ihres Mitgliedschaftsrechts, ebenfalls ein geschütztes sonstiges Recht im Sinne von 823.1 BGB, die vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB und für den Schmerzensgeldanspruch 823 BGB in Verbindung mit Artikel 1 und 2 Grundgesetz. Also mehrere Anspruchsgrundlagen, nicht nur eine, aber eine genügt, wie Sie wissen, um durchzukommen. Wir kommen zu den Problemkreisen. Erstens, die internationale Zuständigkeit des Landgerichts München. Die internationale Zuständigkeit ist sozusagen der Pferdefuß dieser gesamten Klage, weil welches Gericht ist zuständig, wenn der eine Beklagte in München sitzt, der andere Beklagte aber in Lausanne? Da hilft uns allerdings Artikel 6 Nummer 1 des Luganer Übereinkommens. Identisch mit dem Artikel 6 ist es, glaube ich, der Europäischen Gerichtsstandsverordnung. Dort heißt es, bei einer engen Beziehung zwischen den Klagen kann an einem Ort geklagt werden. Vor allem deswegen, um widersprechende Entscheidungen zu vermeiden. So konnten wir die Klage in München anhängig machen, weil dort die Deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft sitzt. Was ist jetzt der ISU eingefallen, um die Klage zunichte zu machen? Einmal hat sie die Einrede der Schiedsgerichtsbarkeit erhoben, 1032 ZPO. Hier stellen sich jetzt folgende Probleme. Ist diese Schiedsklausel, die Claudia Pechstein aufgezwungen wurde, ist die überhaupt wirksam oder ist die sittenwidrig? Das Landgericht in der ersten Instanz hat gesagt, diese aufgezwungene Schiedsklausel ist unfreiwillig und deswegen sittenwidrig und nichtig. Die Berufungsinstanz, das Oberlandesgericht München, hat es etwas anders gesehen, hat gesagt, ja, auch eine aufgezwungene Schiedsklausel kann wirksam sein, aber nur bei einer entsprechenden Neutralität des CAS und bei einem paritätischen Einfluss der Athleten bei der Wahl der Richter. In casu hat das OLG allerdings unserer Argumentation recht gegeben und gesagt, in casu besteht ein strukturelles Übergewicht des IOC und der Sportverbände im 20-köpfigen ICAS, der die geschlossene Richterliste aufstellt. Der ICAS steht für International Council of Arbitration of Sport. Der besteht aus 20 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Die werden aber fast ausschließlich von den Sportverbänden ernannt, sodass ein ganz krasses Übergewicht und ein sehr großer Einfluss der Sportverbände besteht und die Athleten so gut wie keinen Einfluss haben auf die Besetzung der Richterbank. Zweites Problem, geht das Ganze nach deutschem oder nach Schweizer Recht? Das war auch sehr umkämpft, insbesondere in der ersten Instanz. Das OLG hat aber gesagt, das ist nicht relevant, das müssen wir gar nicht entscheiden, weil die Schiedsklausel auf jeden Fall gegen zwingendes deutsches Kartellrecht verstößt. Artikel 34 EGBGB der alten Fassung, wir sind ja im Jahr 2009, und deswegen ist die Schiedsklausel nichtig, gemäß § 134 BGB in Verbindung mit § 19 GWB. Wir sind aber noch nicht am Ende, sondern uns wurde vorgehalten, habt ihr nicht verzichtet auf den Justizgewährungsanspruch infolge rügelloser Einlassung auf das CAS-Verfahren? In der Tat, man musste zum CAS gehen und man kann jetzt trefflich darüber streiten, hätte man beim CAS sofort rügen müssen, du CAS, du bist gar nicht zuständig. Ich will gar nicht vor dich ziehen, ich will gar kein Urteil von dir. Und wenn ich eins will, dann musst du jetzt sagen, du bist unzuständig. Kann man das wirklich der Klägerin zumuten? Dass sie ein Gericht anrufen muss, weil es so in den ISU-Statuten steht und gleichzeitig sagen muss, du Schiedsgericht, du bist aber gar nicht zuständig. Diesen Einwand kennen wir doch eigentlich nur vom Beklagten. Aber dass der Kläger die Zuständigkeit rügen muss, das hat es bisher noch nicht gegeben. Und hier ist uns allerdings auch das Oberlandesgericht gefolgt und hat gesagt, nein, das ist kein Widerspruch. Ein Athlet darf alles ausprobieren und es gereicht ihm nicht zum Nachteil, wenn er sich auf das Schiedsverfahren eingelassen hat. Und selbst wenn man das anders sähe, dann wäre es jetzt ein anderer Streitgegenstand als dort. Dort ging es um die Rechtswidrigkeit der Sperre. Hier geht es um Schadensersatz und Schmerzensgeld. Ein weiterer und ganz entscheidender Problemkreis war die entgegenstehende Rechtskraft des CAS-Schiedsspruchs, die Res Judicata-Wirkung. Dass die Rechtskraft entgegensteht, ergibt sich in unserem Fall aus Artikel 5 des UN-Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung der Schiedssprüche. Und in der Tat, die Rechtskraft kann dagegen stehen, wenn der CAS ein echtes Schiedsgericht ist, so wie das in dem Paragraphen 1029 der Zivilprozessordnung steht. Und dagegen gibt es große Einwände, auf die komme ich noch zu sprechen. Das OLG hat diese Frage offen gelassen, ob der CAS ein echtes Schiedsgericht ist. Das OLG hat schlicht gesagt, und ich finde das sehr überzeugend, der Schiedsspruch sei nicht anerkennungsfähig wegen Verstoßes gegen den Ordre Public. Jedenfalls gibt es, wenn man anderer Meinung wäre, keine Erstreckung der Rechtskraft auf den jetzigen Streitgegenstand Schadensersatz und Schmerzensgeld. Also die Quintessenz aus dem OLG-Urteil, der Schiedsspruch, der die Sperre bestätigt hat, ist nicht anerkennungsfähig wegen Verstoß gegen die deutsche öffentliche Ordnung. Ich fasse zusammen. Wir haben ein krasses Fehlurteil des CAS. Wir haben erreicht, dass der Fall vor deutschen ordentlichen Gerichten wieder aufgerollt werden kann. Er liegt jetzt beim BGH. Der BGH wird voraussichtlich im März, April, Mai eine mündliche Verhandlung abhalten und den Fall entscheiden. Die Sperre der ASU wurde verhängt ohne gesichertes medizinisches Wissen und darin besteht wohl auch ein Verstoß gegen Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Der CAS hat aber noch andere strukturelle Defizite, die ich hier auch kurz beleuchten möchte. Es gibt keine freie Wahl der Schiedsrichter. Das ist ganz anders, wie wir das kennen aus sonstigen Schiedsverfahren. Bei sonstigen Schiedsverfahren in International Commerce, da ist es gang und gäbe, dass eine Partei einen Schiedsrichter wählt, den Schiedsrichter des Vertrauens, und die andere Partei einen anderen Schiedsrichter des Vertrauens und diese beiden sich einigen auf einen Vorsitzenden. Das ist hier nicht möglich, es gibt einen Listenzwang, nur wer auf dieser Liste steht, kann überhaupt berufen werden. Dann besteht ein Übergewicht der Verbände bei der Bestellung der Schiedsrichter, das habe ich schon erwähnt, das war der entscheidende Punkt für das Oberlandesgericht, weil dort die Athleten so gut wie keinen Einfluss haben. Es gibt keinen Geschäftsverteilungsplan, so wie wir das kennen von den staatlichen Gerichtsordnungen, Prozessordnungen und auch von den Gerichten, sondern es wird eben von Fall zu Fall bestimmt, wer Vorsitzender ist. Und der Vorsitzende, wenn er Italiener ist, entscheidet den Fall. Die Unparteilichkeit ist zweifelhaft aufgrund dieser fehlenden Neutralität und die Verfahren sind nicht öffentlich. Das ist auch ein meines Erachtens großes Defizit. Der Grundsatz der Öffentlichkeit wird ja groß geschrieben, jedenfalls in der deutschen Prozessordnung, aber ich denke auch in allen europäischen Prozessordnungen. Man kann zwar einen Antrag stellen, dass die Öffentlichkeit zugelassen wird, das wurde aber in unserem Fall abgelehnt. Also die Öffentlichkeit als Korrektiv des Verfahrens findet nicht statt. Es gibt noch weitere Defizite. Es gibt das fragwürdige Beweismaß. Wann liegt Doping vor? Dem CAS genügt die Comfortable Satisfaction. Die Verfahrenssprache ist Englisch oder Französisch. Das erhöht die Kosten. Sie brauchen also in der Regel auch einen Schweizer Anwalt. Es gibt keine Wiederaufnahme bei neuer Beweislage, habe ich schon erwähnt. Die Finanzierung des CAS erfolgt überwiegend durch das IOC und die Sportverbände. Da kommt einem in den Sinn, wer zahlt, schafft an. Und man muss auch sagen, die Schiedsprüche sind verbandslastig. Zwar gibt es immer wieder mal einen Schiedsspruch auch zugunsten der Athleten. Aber wenn man sich die Historie anschaut, dann wird man sehen, die meisten Athleten haben verloren und nur wenige haben gewonnen. Einen kleinen Exkurs zum neuen Anti-Doping-Gesetz. Das ist jetzt in aller Munde, weil es vom Bundestag verabschiedet worden ist und demnächst in Kraft tritt, wahrscheinlich im Februar. Der Dopingkampf wird verschärft. Die Sportler machen sich strafbar, auch wenn sie nur geringe Mengen besitzen, sogenannte Besitzstrafbarkeit. Aber unser Thema ist der Paragraph 11. Der Paragraph 11 im neuen Anti-Doping-Gesetz legt nämlich den Schiedszwang praktisch fest. Er billigt den Schiedszwang. Er sagt nämlich, allein der Gesetzestext ist ungefähr so, wie wir es aus dem Steuerrecht kennen, nämlich schlicht unlesbar. Sportverbände und Sportler können als Voraussetzung der Teilnahme von Sportlern an der organisierten Sportausübung Schiedsvereinbarungen über die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten mit Bezug auf diese Teilnahme schließen, wenn die Schiedsvereinbarungen die Sportverbände und Sportler in die nationalen oder internationalen Sportorganisationen einbinden und die organisierte Sportausübung insgesamt ermöglichen, fördern oder sichern. Also schwer zu verstehen, aber die Quintessenz ist, der Gesetzgeber sagt, der Schiedszwang ist zulässig. Das hat aber allenfalls Wirkung für die Zukunft, nicht für die Vergangenheit. Auf den Fall Pechstein hat dieser Paragraph 11 jedenfalls keine Wirkung. Ob das Anti-Doping-Gesetz hält oder kassiert wird, das werden wir auch bald wissen, denn es haben sich bereits namhafte Sportler zu Wort gemeldet, die gesagt haben, alles, was in diesem Anti-Doping-Gesetz steht, verstößt gegen unsere Grundrechte. Und deswegen ist zu erwarten, dass es im Januar oder Februar nach Inkrafttreten eine Verfassungsbeschwerde geben wird. Auch hier ist das Grundrecht auf Justizgewähr oder Justizgewährleistung betroffen. Man kann einen Sportler nicht schlechter stellen als jeden deutschen Bürger. Und es kann nicht sein, dass ein Sportler seine Grundrechte abgibt, wenn er das Stadion betritt. Deswegen ist meine Schlussthese, die Grundrechte stehen nicht zur Disposition internationaler Sportverbände. Ich danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.
Ja, erstmal einen schönen guten Abend an alle. Ich freue mich, dass so viele erschienen sind und dass ich hier so nett begrüßt worden bin. Also vielen Dank, dass ich hier Teil dieser Veranstaltung heute sein darf. Und für mich war es erstmal auch sehr interessant, das Ganze nochmal so kurz umfasst, nochmal zu hören. Für mich ist natürlich juristisch, ich bin auf dem Eis zu Hause und nicht in den Hörsälen. Ich bin das erste Mal im Hörsaal, darf ich mal hier sagen. Und für mich ist es so, dass natürlich das Ganze auch wieder hochkommt, wenn ich sowas höre natürlich. Als ich damals bei der Weltmeisterschaft in Hamar war, bin ich ganz normal an den Start gegangen am ersten Tag, 500 Meter und 3000 Meter gelaufen, lag eigentlich sehr gut auf meinem Plan, den ich sozusagen hatte, also eine Medaille anzugehen und bin ganz entspannt ins Bett gegangen und auf einmal klopfte unser Cheftrainer damals und sagte, ob ich dann mal kurz rüberkommen könnte in sein Zimmer. Und dann habe ich gedacht, was ist denn nun los? Weil so ein Gesicht habe ich von ihm noch nie gesehen. Und dann hieß es, ich darf morgen nicht starten. Ich so, ja wieso, was habe ich gemacht? Keine Ahnung, also ich wusste wirklich überhaupt nicht, worum es ging. Und jedenfalls hieß es dann, dass irgendwie meine Blutwerte nicht in Ordnung sind. Ich so, okay, keine Ahnung, wusste ich auch nicht warum, weil ich habe, wie gesagt, die Blutkontrollen, die wir vor dem Wettkampf immer haben, das ist eigentlich schon seit circa 10 Jahren ungefähr der Fall gewesen, dass die ISU immer diese Blutkontrolle macht. Und ja, da wusste ich natürlich nicht, was mit meinem Blut los ist. Ich meine, normalerweise macht man immer die Sportuntersuchung. Da hat mir auch kein Arzt irgendwas gesagt, dass da was falsch läuft. Und von daher dachte ich nochmal, was wollen Sie denn jetzt von mir? Wir selber, also der Teamarzt, der Teamleader und ich waren erstmal vor einem großen Rätsel. Und dann hieß es irgendwie mal Retikulozyten. Das Wort kann ich jetzt sehr gut, habe ich vorher noch nie gehört und habe ich auch nicht aussprechen können. Und ich wusste auch nicht, was das überhaupt für Werte sind. Wurde ja vorhin schon gesagt, das ist die Vorstufe von den, wie war das nochmal? Mein Manager, der ist so ein bisschen ein halber Doktor mittlerweile.
Die Vorstufe der ausgereiften roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff im Blut transportieren.
Okay, also ich habe mich damit versucht, so wenig wie möglich zu beschäftigen, weil ich natürlich an dem Tag, wo ich dann nicht mehr starten durfte, dann aber schon für mich feststand, dass ich definitiv wieder weitermachen werde. Die ISU hat damals gesagt, wir werden erstmal so eine Art Schutzsperre aussprechen. Habe ich nur aus anderen Sportarten mittlerweile eben gehört damals. Und das haben wir dann nachgeschaut in den ganzen Regularien. Die hätte maximal 21 Tage sein dürfen. Und das wäre genau der nächste Wettkampf sozusagen dann wieder gewesen. Also dann hätte ich wieder laufen können. Deswegen habe ich erstmal die WM dann mehr oder weniger abgehakt für mich im Kopf. Und klar, auf Medaillenkurs liegend war das natürlich auch irgendwie sehr, sehr schlimm. Aber habe das gar nicht so schlimm gesehen in dem Moment, weil ich dann gedacht, ja, mache ich halt die Weltcups dann weiter und ja, ist eine WM weniger. So, dann hieß es aber plötzlich am 5. März, glaube ich, war das damals, 2009, kam da, habe ich Post bekommen und da kam eine Anklage, wo ich hätte über 10 Jahre gedopt haben sollen. Also ich kann Ihnen allen hier im Saal 100% versichern, ich habe niemals gedopt und niemals irgendwelche verbotenen Methoden angewandt und von daher war das für mich der absolute Horror. Und ich wusste überhaupt nicht, was das, wie die auf solche Sachen kommen. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Blutkontrollen, Dopingkontrollen, also Urinkontrollen und Blutkontrollen, glaube ich, da habe ich auch einen Weltrekord drin, schätze ich mal. Ich kann es nicht 100% sagen, aber wir haben schon einen Antrag gestellt, ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen, auch in diesem Fall. Und jedenfalls, ich habe mir nichts vorzuwerfen und wusste überhaupt nicht, was in dem Moment passiert. Aber es ist natürlich ein absoluter Wahnsinn für mich selbst, weil da denkt man, was passiert nun? Man kann sich nirgendwo mehr sehen lassen, weil jeder denkt, ich habe gedopt. Man kann sich nirgendwo mehr sehen lassen, weil jeder denkt, oder jeder sieht den Stempel hier drauf. und so weiter. Jedenfalls habe ich eine Woche lang nichts mehr gegessen, eine Woche lang nur noch irgendwie mich versucht, über Wasser zu halten, mit ein bisschen was zu trinken und wollte meinem Leben ein Ende bereiten. Und weil ich halt mich nirgendwo mehr sehen lassen wollte in dem Moment, weil jeder wahrscheinlich davon ausging, das stimmt. Wie beweise ich meine Unschuld als Sportler? Das ist ja das Schlimmste überhaupt. Und ich kann es jetzt hier sagen, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr froh bin, dass mein Manager Ralf Grengel mir damals sofort den Kopf gewaschen habe, weil ich ihm die SMS geschrieben habe, dass ich in ein Auto steige und jetzt mein Leben ein Ende bereite. Bin ganz, ganz froh, dass du es gemacht hast, Ralf, weil ich so viele schöne Stunden seit der Zeit damals erlebt habe, die ich nie missen möchte. Und sollte jemand auf so einen Gedanken kommen, bitte sofort streichen. Also es lohnt sich nicht, sich das Leben so zu nehmen. Nicht wegen solchen, in Anführungsstrichen, unwichtigen Dingen, sage ich jetzt aus meiner Sicht. Für mich ist klar, dass es sich einfach lohnt, weiterzuleben, egal was im Leben passiert, es geht immer weiter. Hat damals übrigens auch OEC-Präsident Dr. Thomas Bach gesagt, der hat mich 23 Minuten nach Urteilsverkündung angerufen, nach Urteilsverkündung des KAS, und hat gesagt, das Leben geht weiter, man findet immer einen Ausweg. Und ich habe ihm die Frage gestellt, was für einen Ausweg ich denn finde, weil für mich ist natürlich das Leben komplett zerstört, mir ist alles genommen worden, finanziell komplett alles verloren. Und da sagt so ein IOC-Präsident, damals noch DOSB-Präsident, das Leben geht weiter, super. Aber Unterstützung kam von seiner Seite gar nicht. Deswegen bin ich froh, dass der Posten gewechselt hat und der Alfons Hörmann jetzt der DOSB-Präsident ist. Und er hat zumindest erstmal meinen Namen auf seine Agenda geschrieben von sich aus und hat gesagt, ich möchte den Fall nochmal mit einer medizinischen Kommission nochmal untersuchen lassen. Und da war ich sehr, sehr froh darüber, dass er das nicht nur gesagt hat, sondern eben auch gemacht hat. Und das Ergebnis, das war ja vorher klar für mich. Da hatte ich auch überhaupt keine Angst vor. Und von daher war ich sehr, sehr froh, dass es natürlich dann auch so ausgefallen ist. Aber ich habe vor Gericht schon so viel erlebt, deswegen habe ich auch gedacht, na, wer weiß, was da passiert. Also ich war aber, wie gesagt, froh, dass es eben so ausgegangen ist. Und ich rede ein bisschen viel, ne? Das macht man, glaube ich, in Hörsälen auch so. Und ich bin auch froh, dass ich eben wieder lachen kann. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit natürlich, oder ist immer noch eine schwierige Zeit. Ohne meinen Partner Matthias Groß hätte ich das bis heute hier überhaupt nicht geschafft. Ohne Ralf Grengel, ohne meine Anwälte natürlich nicht. Weil ich das Glück habe, so ein Team um mich herum zu haben, konnte ich mich immer auf den Sport konzentrieren. Und habe auch in der Zeit, wo ich den Sport nicht ausüben durfte, offiziell, sprich ich durfte nicht an Trainingsmaßnahmen der Nationalmannschaft teilnehmen, nicht an offiziellen Trainings, wenn die Nationalmannschaft ja vereinzelt irgendwo trainiert hat, ich durfte nicht mit denen zusammen trainieren, an keinen Wettkämpfen teilnehmen, nicht mal an irgendwelchen Trainingswettkämpfen mittwochsabends oder so. Und das war eine sehr, sehr harte Zeit. Hatte damals meinen Trainer Joachim Franke dafür nochmal aktivieren können, dass er mich in der Zeit eben unterstützt und hier irgendwie ein gemeinsames Training so organisieren, dass ich zumindest auf einem guten Level wieder nach meiner Sperre eben ein gutes Comeback starten kann. Und die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft von Insel, das war die schönste Bronzemedaille in meinem Leben. Das steht fest, da gibt es keine andere schönere. Das ist für mich ein absoluter innerer Vorbeimarsch gewesen, als ich dann dort auf das Podium durfte und die Herrschaften der ISU mir dann die Medaille umhängen mussten. Das war für mich so, ja, habe ich die. Natürlich ist das andere immer noch nicht erledigt. Also sprich, Sie haben gerade gesagt, das ist ein Teilurteil nur gewesen im Januar vor dem OLG. Aber für mich ist es, dieser Sieg damals ist für mich auch mehr wert als alle olympischen Medaillen zusammen. Weil es ist, glaube ich, nicht nur ein Sieg für mich, nicht glaube ich, sondern es ist nicht nur ein Sieg für mich, sondern für alle Sportler, die eben jetzt vor ein normales, so bezeichne ich das als Nicht-Jurist, vor ein normales Gericht können. Und nicht den Funktionären des KAS eben ausgeliefert sind. Also für mich ist absoluter Wahnsinn. Erst heute wurde wieder ein brasilianischer Fußballer, der positiv getestet wurde, für ein Jahr gesperrt. Und die Sperre wurde erstmal zurückdatiert auf den 26. Juni, glaube ich. Und das gilt nur für gewisse Spiele halt irgendwie in so einem, genau, so Länderspiele dort vor Ort irgendwie was. Und das ist alles. Und der hat im Gegensatz zu mir eben eine positive Probe. Und es gibt so viele Beispiele, also seitdem ich meinen Fall sozusagen lebe, habe ich mir so viele Beispiele notiert, wo ich immer sagen kann, dass irgendwie, also definitiv nie mit gleichem Maß gemessen wird. Wenn eine positive Probe vorliegt, ist es ein Beweis. Und dann muss man denjenigen auch verurteilen. Da bin ich ganz klar dabei. Aber wenn kein Beweis da ist, so wie bei mir, und ich meine Unschuld noch beweise, dann muss es ja irgendwie einen Ausweg geben, Und zwar ein Wiederaufnahmeverfahren beim CAS, was es da in dem Fall nicht gibt. Und das ist ein Unding einfach, vor allem, weil in meinem Verfahren schon dieser WADA-Code, dieser neue, der ab 1.12.2009 in Kraft trat, da schon der Entwurf diskutiert wurde im Gericht. Und es war eigentlich schon klar, wir haben uns eigentlich zurückgelehnt mit meinen Anwälten und gesagt, gut, dann gehen wir jetzt raus und gehen nach Hause und alles ist schick. Und am Ende war das Ergebnis eben trotzdem so, dass man lesen kann im CAS-Urteil, wir glauben, dass sie gedopt hat. Ich meine, das ist doch auch, wir sind nicht in der Kirche, sondern wir sind vor dem CAS. Der Glaube gehört, glaube ich, eher in die Kirche. Und das ist für mich ein absoluter Wahnsinn, dass man einfach, also ich liefere den Beweis noch und komme dann immer noch nicht in die Position, ihn nochmal vor diese Richter dort zu stellen und nochmal eben meinen Beweis vorzubringen, dass ich ihm unschuldig bin. Und sie schaffen es nicht mal, einen Beweis zu finden, um meine Schuld zu beweisen und sagen es trotzdem. Und das ist für mich, Sie merken, ich bin ganz, am besten, ich gebe mal das Mikro kurz weiter. Yes. Also für mich steht erstmal fest, dass ja schon in meinem Verfahren davon gesprochen wurde, es liegt eventuell nahe, dass sie eben eine Blutanomalie oder eben irgendwie eine Macke halt hat. Oder sie hat gedopt. Und dann gab es ja mal oder gibt es ja noch einen sogenannten Doping-Experten, mein bester Freund, der Professor Franke, der gesagt hat, entweder sie hat gedopt oder sie hat Krebs. So, und da muss man sich mal vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Ich wusste, ich habe nie gedopt. Ich habe sofort nachgefragt, kann das sein, dass ich sowas habe? Und aufgrund der Untersuchungen, die ich mit meiner ganzen Familie unter anderem machen musste, wir sind überall hingefahren, um rauszufinden, was ich denn habe, haben die mir auch gesagt, es kann sein, dass wir jetzt was finden, was sie vielleicht nicht wissen wollen. Das ist auch eine blöde Situation. Ich bin Gott sei Dank davon befreit, bin gesund zurzeit zumindest. Und außer, dass ich eben diese Blutmarke habe, damit lebe ich sehr gut. Das ist auch fürs normale Leben kein Problem. Für meinen Sport habe ich jetzt auch nicht unbedingt das Problem damit. Aber ja, ab und zu halt Dopingkontrollen, wo ich hoffe, dass dieser Wert wieder steigt, weil ich mich dann selbst wieder anzeigen kann. Und zwischendurch wurde auch von den Gerichten gesagt, ob sie also sich nicht vergleichen möchten. Haben sie bisher immer abgelehnt. Also ich möchte mich jetzt auf keinen Fall mehr vergleichen, das ist Fakt, an diesem Punkt, wo ich gerade bin. Und sie hätten die Möglichkeit gehabt, mehrfach. Und man hätte sich an den Tisch setzen können, auch mal klar sich in die Augen schauen können und sprechen können. Aber das haben sie definitiv verpasst. Und man kann nur sagen, dass halt die Deutschen dann das einfach gründlich gemacht haben, weil ich bin zum Beispiel auch von der Disziplinarkommission, also vor dem, ich habe ein Disziplinarverfahren, wurde mir eröffnet, der Bundespolizei, ist in so einem Fall normal. Und auch die haben festgestellt, nach deutschem Recht logischerweise, dass ich eben unschuldig bin, beziehungsweise das nicht mit Doping zu tun hat und deswegen eben das Disziplinarverfahren eingestellt wird. Und von daher kann ich nur sagen, dass die Deutschen halt scheinbar ein bisschen schlauer sind als die Schweizer oder Italiener oder irgendwer. Und sie natürlich auch Angst haben, dass sie eben 1-2 Euro locker machen müssen. Aber ich weiß, dass die ISU jetzt zum Beispiel in meinem Fall eben schon 7 Jahre lang sparen konnte. Und von daher, wenn sie noch länger sparen, haben sie mehr Geld. Ja, da habe ich schon mal gesagt, ich schreibe darüber mal ein Buch. Das, glaube ich, werde ich auch machen. Das ist irgendwie sicherlich, ja. Deswegen will ich jetzt nicht das Buch erzählen, was ich mal schreiben will. Wäre ja auch blöd, ne? Grundsätzlich ist es so, dass ich bei dem Adams-System mich 3 Monate im Voraus zum 15. des Vormonats abmelden muss. Sprich, wenn ich Trainingslager habe, Wettkämpfe habe oder eben beruflich da und da bin. Also die regelmäßigen Tätigkeiten, die man so hat, die man natürlich dann auch schon weiß, muss man dann da eintragen. Und man kann es aber jederzeit ändern. Man kann es auch per SMS ändern. Und was ganz wichtig ist, man muss jeden Tag, also ich bin RTP, was immer das auch heißt, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin RTP-Athlet, ich werde mal nachfragen, aber ist für mich auch nicht wichtig, weil ich weiß, was ich machen muss. Deswegen, das ist so, dass man jeden Tag 1 Stunde angeben muss. Und die Stunde, wenn man jetzt zum Beispiel, ich gebe an, ich bin zu Hause von 6 bis 7, dann müssen die, wenn die jetzt dann dort klingeln und ich bin nicht zu Hause in der Zeit, dann kriege ich gleich irgendwie ein richtiges Ding reingedrückt, also ein Misstest. Ist das denn nur ein Misstest? Bist du sicher? Egal, auf jeden Fall ist das so, dass man da halt definitiv sich dort ganz, ganz blöd verhalten hat, wenn man dann nicht dort zu Hause ist, in dem Fall. Und ansonsten kann man, wie gesagt, jederzeit ändern, wenn zum Beispiel heute war eine lustige, jetzt verrate ich mal was, mein Manager hat ein Hotel gebucht für hier, für heute. Und er kam im Hotel an und sagte, ja, mein Name ist so und so. Und er so, ja, ich finde Ihren Namen. Ach doch, ich finde Ihren Namen. Aber erst 2016. Also es war sehr lustig. Also er hat ein Jahr zu früh gebucht und ich hatte schon ein anderes Hotel, wo wir eigentlich eingebucht, also das Hotel, was er eigentlich gebucht hatte und mir gesagt hatte, in mein Adam-System eingetragen. Und ich musste jetzt aufgrund dessen, dass heute da nichts mehr frei war, mein Hotel sozusagen nochmal ändern. Sprich, man muss immer irgendwie online sein. Das ist das Schlimmste eigentlich, dass man beim Ändern da immer auch online sein muss. Und es gibt nicht wirklich auf jedem Fleck der Welt Internet und das ist die Voraussetzung aber dafür und das passt halt irgendwie nicht. Und das wurde mir auch in dem KAS-Verfahren übrigens vorgeworfen, oder in dem ISU-Schiedsgericht vorher war das so, dass ich meine Orte zu oft ändere. Da habe ich mir gedacht, okay, aber wenn es jetzt zu meiner eigenen Sicherheit ist, wenn ich eben zum Beispiel jetzt morgen, toi toi toi, morgen wäre ich krank und kann halt dann zum Beispiel nicht nach Mallorca reisen, als Beispiel, zum Radtraining, fahre ich nämlich morgen, dann zum Beispiel jetzt eben wieder nach Hause fliege, weil ich eben krank bin, dann muss ich das natürlich ändern. So, zu meiner eigenen Sicherheit. Und die haben mir damals im KAS-Verfahren vorgeworfen, dass ich eben das zu oft ändere. Dabei habe ich nur von zu Hause zu einem Wettkampfort, zum anderen Wettkampfort, zum Trainingsort, also nicht nach Honolulu, Hawaii oder sonst wo, sondern wirklich nur die Orte, die halt Training und Wettkampf eben bedingen. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich ein absolutes großes Fragezeichen, warum man das denn auch noch irgendwie versucht anzufechten seitens der ISU, wenn man sich als Sportler eigentlich nur ganz fair verhält. Und das werfe ich der ISU vor, sie haben sich nicht fair verhalten. Ob aus Unwissenheit oder auch aus sonst was, keine Ahnung. Ich würde es irgendwie gerne irgendwann mal wissen. Ich war zu lange, ne? Irgendwie schon wieder. Die Dopingkontrolle, ja, die Dopingkontrolle so. Also es klingelt jemand, klopft jemand oder kommt jemand rein. Ich habe mich auch angemeldet, dass ich hier bin heute. Von daher kann auch sein, dass sie jetzt kommen. Dann kann ich noch zu Ende sprechen oder mein Training zu Ende machen. Und dann muss ich eben, wenn es Urin und Blut ist, natürlich eben die Hände vorher waschen, ein Becherchen nehmen. Hände ohne Seife waschen, ein Becherchen nehmen, dann zur Toilette gehen mit einer Dame in Begleitung. Die Hose bis zum Knie, das T-Shirt bis zur Brust hoch, damit man auch alles sieht. Und bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften sind hinten auch noch schöne Spiegel. Können Sie sich vorstellen, wenn man dann auf Toilette geht, ne? Kann man überall hineinschauen, wenn man möchte. Und das ist schon echt brutal. Also es gibt viele junge Athleten, wenn die erste Dopingkontrolle ist, die können dann einfach gar nicht. Dann Blutkontrolle ist halt so, dass man natürlich immer hier schön in die Venen am Arm reinsticht und ist bei mir halt schon so vernarbt, dass zum Beispiel auch schon ein Arzt gesagt hat, er verweigert die Dopingkontrolle, weil es innerhalb von 9 Tagen zum Beispiel 5 Kontrollen gab. Und das sind schon Ausmaße. Ich glaube, da bin ich schon ziemlich allein. Nein, also für mich ist es so, also es war wirklich, darf ich kurz, ja, 6:28 Uhr und abends 21:10 Uhr auch nochmal. Das ist sicherlich gang und gäbe, wenn man jemanden irgendwie unter Verdacht hat. Dann wurde der, kenne ich von mir selber, sie hatten mich unter Verdacht. Damals haben sie mich halt, keine Ahnung, in 9 Tagen 5-mal kontrolliert, auch am Abend, den nächsten Morgen und dann am Abend wieder. Das habe ich nun schon mal durch und jetzt habe ich eben gedacht, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Das Schlimme ist dabei, dass sie beide von der NADA kamen. Ich hatte auch schon ISU und NADA-Kontrolle gemeinsam. Die eine hat 6:10 Uhr geklingelt, die andere 6:13 Uhr. Dann habe ich gedacht, okay, muss ich jetzt 2 Becher voll machen oder 2 Nadeln in die Arme. Sie haben sich geeinigt, das konnte man alles dann in einer Menge lösen. Aber ich habe dann das Doppelte sozusagen gebracht. Von daher war das für mich aber eben so unverständlich, weil eben der Herr Abend von der NADA gesagt hat, er wisse nichts davon. Und mal ganz ehrlich, das glaube ich ihm nicht. Habe ich ihm damals auch gesagt, weil ich denke, also in einem Verband, also in der NADA selber, wird es sozusagen auch einen Terminkalender geben, wo dann welche Leute losrennen müssen. Und ich finde es halt einfach insofern lächerlich, weil es genau zwischen, also ich hatte 2 Weltcups, dann hatte ich ein Wochenende keinen Weltcup und dann hatte ich jetzt wieder 2 Weltcups, sprich, ich muss sowieso permanent mit Wettkampfkontrollen rechnen und auch mit den Vorwettkampfkontrollen, die sowieso stattfinden. Und ich weiß, dass die NADA immer jammert, sie hätte kein Geld. Also die haben schon so viel Geld rausgeschmissen bei mir, dann brauchen die bitte darüber nicht mehr jammern. Das finde ich wirklich Wahnsinn. Ich habe überhaupt nichts gegen Dopingkontrollen. Im Gegenteil, ich bin definitiv dafür, dass man auch Doping bekämpft. Aber das ist eher nicht so die richtige Variante, glaube ich. Es muss sinnvoll sein und ich wünsche mir, wenn ich das auch noch mal kurz sagen darf, dass zum Beispiel die NADA, wenn Trainingslager sind, dass eben die zum Beispiel aus Norwegen, Japan, Holland einfach Leute rausziehen können. Und das ist leider nicht der Fall, das geht juristisch wohl nicht und vielleicht finden wir da auch nochmal einen Weg. Ja, es ist einfach so, dass zum Beispiel der Kontrolleur am Abend sagte, Frau Pechstein, Sie müssen die Kontrolle auch nicht machen. Und wissen Sie, was das heißt? Das heißt, es wäre ein positiver Test für mich gewesen, wenn ich jetzt gesagt habe, okay, ich mache das jetzt nicht. Und positiver Test heißt 2 Jahre Sperre, beziehungsweise eigentlich lebenslange Sperre. So kenne ich das von manchen Fällen. Und er hat mich sozusagen dazu aufgefordert, das mehr oder weniger mal eben in Kauf zu nehmen. Und das finde ich eine absolute Frechheit. Und die NADA hat sich auch in meinem Fall nicht irgendwie mit Ruhm bekleckert, indem sie mich da groß unterstützen. Und von daher habe ich, die NADA sind nicht so meine Freunde. Ja, also ich finde, also Menschen in Risikogruppen einzustufen, ein bisschen schwierig insofern. Also wenn, dann sind alle Sportler irgendwie eine Risikogruppe, so würde ich das sehen, weil es kann ja nicht sein, dass wir hatten mal einen NADA-Vortrag, da stand eben Risikogruppe A, B und C. Und in der Risikogruppe C war der Behindertensport komplett der Behindertensport drin. Und wir waren in A, gleichzusetzen mit dem Radsport und noch mehreren anderen Sportarten. Und da finde ich, warum muss man da einen Unterschied jetzt machen? Also letztendlich wird, glaube ich, auch, wenn gedopt wird in allen Sportarten, wie eben auch im Behindertensport oder eben, wenn, dann wird es überall gemacht und nicht nur in der Risikogruppe A zum Beispiel. Ich finde, man darf da keinen Unterschied machen zwischen anderen Sportarten, also weil letztendlich gibt es sicherlich irgendwie in jeder Sportart irgendwie Mittel und Wege, wenn man halt dopen möchte, die zu nutzen. Und dann kann das definitiv nicht sein, dass eben Gruppe A, B, C gibt, sondern dann muss es eine Gruppe geben. Und das als Risikogruppe zu bezeichnen, das finde ich irgendwie, das ist so abwertend irgendwie. Ganz, also, das ist ja auch so, dass ich im Trainingslager zum Beispiel, was ich über Jahre war und was ich Frankreich, Italien und so, da kommen die NADA extra und kontrolliert nur mich, obwohl 30 andere Eisschnellläufer aus Deutschland da sind. Und das ist auch so eine Sache, wo ich sage, na wenn, dann können sie doch gleich die anderen mitkontrollieren, weil das würde Sinn machen, weil sie erzählen immer was von sinnvollen Kontrollen und irgendwie mit System irgendwie, dass sie es machen. Also da sehe ich kein System und das habe ich seit Jahren beobachtet und ja, was soll ich mich drüber aufregen? Ich habe nichts zu verbergen, ich stehe jederzeit zur Verfügung, wenn die Dopingkontrollen kommen. Und es ist aber wirklich auch schmerzhaft, wenn dann die Nadel wieder in den Arm gepiekt wird und von manchen Kontrolleuren, die zum Beispiel in Amerika, wenn vor Wettkampfkontrollen sind, da wird die Nadel einfach mal von oben reingeschossen und dann ist auch mal die Vene durch. Dann hat man eben vor dem Wettkampf hier so einen großen Tennisball und ist alles entzündet und das sind natürlich auch Schmerzen. Und ich meine, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, Sie haben es angesprochen, übrigens braucht keiner Wikipedia schauen. Also ich bin 43 Jahre alt, werde im Februar 44 und bin da sehr stolz drauf, dass ich das in meinem hohen Alter eben immer noch schaffe, mich in der Weltspitze rumzutummeln und habe auch das Ziel, 2018 bei Olympia noch einmal dabei zu sein. Würde er jetzt aber nicht hier stehen, wenn dieser sogenannte Fall, Dopingfall, der keiner ist, nicht gewesen wäre, weil sonst hätte ich wahrscheinlich nach Vancouver aufgehört. Und es wäre schade, hätten wir uns gar nicht alle getroffen. Also ich habe Ausdauer auf der Eisbahn und scheinbar auch abseits der Eisbahn Ausdauer. Ich habe zwischendurch schon oft gedacht, ach, das wird nie ein Ende haben. Und ich bin ein totaler Gerechtigkeitsmensch und hoffe immer, dass Gerechtigkeit am Ende siegt. Und vielleicht ist das, was in meinem Hinterkopf mir sozusagen die Stärke gegeben hat, eben so lange durchzuhalten. Aber vor allem ist es eben mein Team, was mich rundherum immer davon befreit hat, sozusagen mich mit dem Fall selber zu beschäftigen, sondern dass die gesagt haben, du geh trainieren, du kümmer dich um deine Wettkämpfe, dass du eben die ISU weiter ärgern kannst mit Superleistungen und versuche das umzusetzen und wir kümmern uns um den Rest. Und das lässt mich eben das so entspannt hinnehmen, sage ich jetzt mal. Es waren natürlich auch Tage dabei, die nicht entspannt waren, aber gut, das ist, glaube ich, in dem Fall ganz klar.
Thomas Summerer hat zunächst die sportrechtlichen Aspekte der Causa Pechstein vor der juristischen Fakultät der Uni Köln erläutert. Danach erzählte uns Deutschlands erfolgreichste Wintersportlerin vom Dopingurteil, ihrer Sperre und auch von Selbstmordgedanken. Noch ist nichts in der Sache entschieden. Betroffene wie Sportler, wie Juristen, Mediziner, wie Ärzte und Politiker und die ganze Gesellschaft schauen auf den Bundesgerichtshof, der sich in der ersten Jahreshälfte 2016 damit als höchste Instanz beschäftigen wird.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.